1. Oktober 1967, Sonntag, Beginn der Heizperiode. Nun werden die Morgenträume wieder interpunktiert von den Nöten des heißen Wassers, das Mr. Robinson aus dem Keller in freistehenden Rohren durch Stockwerk nach Stockwerk aufwärts schickt. Das Wasser erschrickt vor der kalten Luft, prallt allseitig vor der ungleichen Federung, sodass im Schlaf ein alter Kerl erscheint, neben dem Kopfende des Bettes aufragend. Der hat eine eiserne Kehle. Eine schartige Röhre hat der im Hals, der atmet mit Rasierklingen, der frisst Glas und Schrott. Noch springen kleine Kiesel auf und ab, knallen hin und her, unverhofft beengt, führt der Atem des Wassers schnelle, ängstliche Schläge gegen das Metall. Der gleichmäßige Rhythmus zerfasert in schwächlichen, versiegenden Herztönen. Der Kerl denkt nicht an Sterben, der treibt sich einen Stacheldrahtbesen in die Kehle, unter kratzenden, kitzelnden, schabenden Lauten, die geradezu behaglich klingen. Zum Nachräumen schickt er kleine Männer mit scharfen Hämmern hinein, die das Rohr abklopfen mit bedächtigen, unverhofften Hieben, abwechselnd mit dem spitzen und dem stumpfen Ende. Die werden alle in mehreren bürstenden Schwüngen hochgehustet und stürzen dann dumpf unten auf mit einem Zirpen, als brächen ihnen die Knochen. Langsam spült der Kerl nach, aber nicht in einem Schluck, sondern mit einzelfallenden Tropfen, die hüpfen wie die Flöhe. Ein Scherbenhaufen rasselt abwärts, ineinander klirrend, ohne indessen aufzuschlagen in dem schmetternden Knall, den die Erwartung vorbereitet hat. Die Scherben sind verklumpt in gläserne Bälle, mit denen gurgelt einer. Jetzt hüstelt er. Er fühlt sich nicht bemerkt, er räuspert sich viele behäbige Male. Endlich hustet er los mit kräftigen Schulterstößen. Endlich ist der Schlaf so fadenscheinig, dass die Bilder mitten im Laufen reißen. Es ist kein Traum, es ist das morgendliche Anlaufen der Heizung. Die Heizperiode hat begonnen. Sehr geehrte Hausverwaltung, immer von Neuem kann ich diese Geräusche nicht glauben. Schon recht, Mrs. Crespal, aber nicht in New York. In New York müssen die Leute in den Slums halbe Tage lang mit Hämmern an die Heizrohre schlagen, ehe der Hauswart die Heizung anwirft. Ist es wahr, dass unser Haus mit seinen 70 Jahren innen durch und durch verrottet ist? Unverkennbar, Mrs. Crespal. Es ist verrottet, durch und durch. Das sind die Hypotheken, die fressen sich von oben nach unten durch. Einen guten Morgen übrigens, Mrs. Crespal. Später, wenn die Heizung ihre Erregung zu hilflosem Zischen in den Heizkörperventilen gedämpft hat, treten die anderen Geräusche des Sonntags auf. Da ist das Rascheln, mit dem das gefallene Laub den Schuhen der Spaziergänger nachgibt. Da ist der Wecker in einer der Wohnungen über uns, der die Stunde vor dem Gottesdienst ankündigt. Da ist der wapplige Salat aus dem symphonischen Rundfunkprogramm. Da ist der Flüsterwind im Park, der gelangweilt des Kindergesprächs ins Fenster steckt. Da ist das leise Klicken, das entsteht, wenn der Parkwächter sich mit seinem ganzen Gewicht an die Ketten der Kinderschaukeln hängt, eine nach der anderen, um einem Unglück auch für diesen Tag vorzubeugen. Wir meinen den stillen Parkwächter, den 6,5 Fuß lang, den mageren und wortkargen, der die Kinder grüßt, als seien sie seine Arbeitgeber. Wir meinen nicht seinen Assistenten aus dem Sommer, den Puerto Ricaner, der die grüne Dienstkleidung des Gartenbauamtes zwischen den Müttern spazieren trug wie eine Uniform, die Handschuhe wie eine Feldflasche am Gürtel, der mit den Kindern johlte, in straffer Haltung paradierte, bis alle ihn wahrgenommen hatten. Wir meinen den Neger, dessen Overall die Arbeit anzusehen ist, der die Handschuhe meist an den Händen hat, wenn er Abfall und Laub zusammenfegt, auch unter und hinter den Bänken, wie in eigenem Garten, während der andere auch noch stolz auf den grauen Schimmer in seinen Haaren die Damen unterhält. Der andere konnte lesen und schreiben, der muss hier nicht mehr arbeiten, der Neger ist geblieben. Er grüßt die erwachsenen Gäste des Spielplatzes von langer Bekanntschaft her, jedoch nicht vertraulich, mit einem beiläufigen, gleichsam verzeihenden Lächeln. Wir kennen von ihm nicht einmal seinen Vornamen. Zu den anderen frühen Geräuschen des Sonntags gehört das Ächzen des Liftkabels, wenn Esmeralda den Jungen vom Zeitungsvertrieb Westend ins 13. Stockwerk fährt. Dann kommt er in dreistufigen Sprüngen hinunter auf der dröhnenden Eisentreppe hinter dem Aufzuggehäuse und verbreitet in Stockwerk nach Stockwerk die New York Times 5 amerikanische Pfund Papier, die mit satten Klatschen vor den nummerierten Türen aufschlagen, auch vor der Wohnung 204. Mrs. Crespal will nicht noch einmal eine Sonntagsausgabe versäumen. Seit gestern gehört sie zu den Kunden dieses abgerissenen Negerjungen, der gleich die schwere Haustür hinter sich knallen lassen wird, erleichtert für die wenigen Schritte, die ihn von seinem gewichtig beladenen Karren trennen. Gouverneur Romney hat sich 19 Tage lang in den städtischen Slums des Landes umgesehen. Er glaubt die Städte am Rande der offenen Rebellion. Der Psychologe Dr. Clark, New York, hat den Ghetto-Neger von heute beschrieben als zynisch, verbittert, feindselig und entnervt, weil die berufliche Situation, die der Wohnverhältnisse und die der Schule im nationalen Slum keinerlei Fortschritt aufweisen. Die Sowjets werden einem ihrer Schriftsteller den Prozess machen, weil er protestierte dagegen, dass Schriftstellern ein Prozess gemacht wurde. In der Schlacht um Kontin haben die amerikanischen Marineinfanteristen einen neuen Ausdruck für den Tod unter Artilleriefeuer. Man wird weggeblasen. Vorsitzende und Vertrauensleute von 7 Gewerkschaften, die Arbeitnehmer der New York Times vertreten, haben bei Stadt, Staat und Bund um mehr Polizeischutz gebeten. Aus Angst vor Überfällen trauen die sich nicht mehr auf die Straße vor dem Gebäude der Times, die bei dieser Gelegenheit ihre eigene Adresse meldet, 229 West, 41. Straße. Und die gewöhnlichen Morde. Der Park vor den Fenstern ist jetzt ganz beleuchtet von der Oktobersonne, die allen Farben einen Stich ins Unglaubliche zufügt, den gelben Laubsprenkeln im Gras, der Elefantenhaut der kahlen Platanen, dem bunten Astgewirr der Dornbüsche auf der oberen Promenade, dem kalten Hudson, dem verwischten Walddunst auf dem jenseitigen Ufer, dem stählernen Himmel. Das Sonntägliche ist auf einen Sonntag gefallen. Es ist ein nahezu unschuldiges Bild, in dem Kinder und Spaziergänger leben wie harmlos. Es ist eine Täuschung und fühlt sich an wie Heimat.